Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ideenfänger der Union-Stiftung. Mein Name ist Katrin Mikulcic und heute spreche ich mit Professor Dr. Nikolaus Wertz. Nikolaus Wertz wurde 1952 in Bonn geboren und erwarb 1971 das deutsche und das argentinische Abitur in Buenos Aires. 1977 legte er sein erstes Staatsexamen ab und arbeitete danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Caracas, wo er 1983 dann auch promovierte. Anschließend kehrte er nach Deutschland zurück und war als Lehrbeauftragter am Seminar für wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg im Breisgau tätig, wo er 1991 seine Habilitation abschloss. Ab 1994 bis zu seiner Emeritierung 2018 war Professor Dr. Nikolaus Wertz Inhaber des Lehrstuhls für vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock. Professor Wertz, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Krawallkontinent titelt die Taz, Kontinent der Konflikte, die Süddeutsche Zeitung, blutiges Lateinamerika, die Neue Züricher Zeitung und vom gespaltenen Kontinent ist auf Zeit Online zu lesen. Lange Zeit war ja unsere medial vermittelte Sicht auf den Kontinent noch geprägt vom Rohstoffboom in Lateinamerika und dem einhergehenden goldenen Jahrzehnt. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Es war zwischenzeitlich sehr ruhig geworden um Lateinamerika und das sagt natürlich einiges über unsere Wahrnehmung der südlichen Länder. Also wenn da nicht Proteste sind, Unruhen, Katastrophen, dann verschwinden diese Länder manchmal. Und so war es Lateinamerika gegangen. Eigentlich war das eine gute Nachricht, ja, denn man sagt ja, schlechte Nachrichten sind eben Nachrichten. Und Lateinamerika war es im Zeitraum 2003 bis 2013 relativ gut gegangen. Das war der Rohstoffboom. Das waren die Regierungen der linken Mitte, nennen sie manche. Manche sagen aber auch, das waren radikale Populisten. Die selber nennen sich gerne postneoliberale Regierungen. Wie auch immer, es kam Geld rein durch die hohen Rohstoffpreise und es waren Regierungen dran, die das Geld in Teilen an die Bevölkerung weitergegeben haben. Und das ändert sich ab 2015 und es kommt dann sehr überraschend auch für uns Wissenschaftler 2019 in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen Südamerikas, zum Vorschein.
Nun sitzen ja auch viele lateinamerikanische Länder, die modernsten Verfassungen, ihre Regierungssysteme und Wahlmodi lehnen sich an die der Vereinigten Staaten und Westeuropas an. Worum geht es also diesen Demonstranten, die Systemreformen verlangen?
Lateinamerika ist ja im Unterschied zu anderen südlichen Regionen schon vor fast 200 Jahren unabhängig geworden, formal unabhängig. Also die lateinamerikanischen Nationalstaaten sind eigentlich älter als Deutschland. Wir sind ja erst 1871 dann von oben aus vielen Fürstentümern gegründet worden. Aber in Lateinamerika gibt es immer einen Unterschied zwischen der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit. Es gibt sehr schöne Verfassungen, schon im 19. Jahrhundert, dann die der Mexikanischen Revolution 1917, fortschrittlicher als die Weimarer Verfassung. Und jetzt haben wir Verfassungen seit 15, 20 Jahren, wo multikulturelle Gesellschaften reingeschrieben werden. Aber die Wirklichkeit entspricht dem nicht. Also es sind eigentlich nicht die sozialen und gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben, um den Verfassungstext auch mit der Wirklichkeit zu füllen. Und das kommt zum Teil jetzt auch in den Protesten zum Ausdruck. Wenn wir uns die Länder angucken, die besonders betroffen waren, dann ist das einmal Chile, der Musterknabe Südamerikas. In allen Rankings, egal was man davon halten möchte, Chile immer vorne, mit Uruguay. Aber Uruguay ist relativ klein, 4 Millionen Einwohner. Da kann man nicht so viel falsch machen, sage ich mal so. Chile ist größer, 14 Millionen, ein bisschen mehr sogar noch. Und dieses Land, was sich selber als Musterland definiert hat, wo der Präsident noch eine Woche vor der Unruhen gesagt hat, wir sind ein Meer der Ruhe in einem Ozean der Unruhe, da brechen diese Sachen auf. Und das zeigt uns, dass wenn die Regierenden sagen, Chile ist jetzt Mitglied der OECD, ja, Chile organisiert die Weltklimakonferenz, die dann in Spanien durchgeführt werden musste, dann sagen die Bürger, ja gut, dann wollen wir auch leben wie die Leute in den OECD-Staaten. Also wir wollen ein vernünftiges öffentliches Verkehrssystem haben. Wir wollen Hospitäler haben, die funktionieren und so weiter und so fort. Also man kann auch sagen, die Proteste, besonders in Chile, teilweise auch Kolumbien, Länder, die bisher als konservativ galten, die Gesellschaften, sind Ausdruck einer neu entstandenen Mittelschicht, die jetzt Rechte einfordert, die ihnen die Präsidenten schon lange versprochen haben.
Ist es denn auch die Mittelschicht, die mehrheitlich auf die Straßen geht und diesen Forderungen Ausdruck oder Nachdruck verleiht?
Vor allen Dingen die Studenten. In Chile hat man ja praktisch ein Experiment vollzogen, wie in keinem anderen westlichen Land. Man hat die Universitäten sehr weitgehend privatisiert, auch die Bildung. Und das führt dazu, dass sich die Studierenden verschulden müssen. Also die meisten haben, wie in den USA, wenn sie dann einen Abschluss haben, $25.000, man muss das eigentlich umrechnen, Schulden. Und das wollen die nicht mehr. Zumal im Nachbarland Argentinien ist es nicht so. Und das staatliche Universitätssystem Argentiniens ist nicht so schlecht. Also da hat sich viel aufgestaut und das kommt in diesen Protesten zum Ausdruck. Es ist also, wenn Sie so wollen, die Jugend dieser Mittelschicht, die auch ein bisschen befürchtet, dass jetzt, wenn der Rohstoffboom nicht mehr anhält, sie einen Abstieg hinnehmen müssen. Und wir wissen ja aus der Geschichte, Proteste kommen ja meist nicht unbedingt von den untersten Schichten, sondern häufig aus den mittleren Schichten, also die, die was bekommen haben und die jetzt was zu verlieren haben.
Venezuela ist ja in unserer Wahrnehmung ein besonders gebeuteltes Land. Gewalt, Armut, Repression haben dazu geführt, dass es enorme Auswanderungswellen gab und immer noch gibt. Bereits 10% der Bevölkerung haben ja ihre Heimat bereits verlassen, sind ausgewandert und geflüchtet. Wie schätzen Sie die künftige politische Entwicklung in dem Land ein? Wird Präsident Nicolas Maduro sich an der Macht halten können?
Also Venezuela ist auch ein Land, was, auch wenn die Unruhen und die Proteste dort schon sehr viel länger anhalten, also eigentlich seit 2002. Präsident Hugo Chavez ist ja 1998 gewählt worden, fängt dann 1999 an. Und ab 2002 gibt es Proteste vor allen Dingen aus der Ober- und Mittelschicht. Die Oberschicht setzt sich dann in Teilen relativ schnell ab, nach Kolumbien, nach Panama, nach Miami, zum Teil auch nach Spanien. Die Mittelschicht geht in Teilen ab 2002. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas verlangsamt die Entwicklung, die es in Kuba nach der kubanischen Revolution 1959 gegeben hat. Was ist passiert? Chavez hat den Venezolanern angekündigt, sie würden jetzt alle am Ölreichtum partizipieren können. Venezuela ist ja eines der reichsten Länder in Lateinamerika, hat die höchsten Ölvorkommen auf der Erde. Das ist heutzutage nicht mehr so wichtig wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber im Bewusstsein der Venezolaner ist schon die Meinung vorhanden, wir sind eigentlich ein reiches Land und da sitzen ein paar Leute, die Oberschicht, die Politiker, die haben uns irgendwie das Geld vorenthalten, um es mal elegant auszudrücken. Und Hugo Chavez, ein ehemaliger Militär, ein Populist, hat gesagt, ich bin nicht ich, ich bin das Volk, ja, jetzt regiert ihr selber und ich werde das Geld dem Volk geben. Das ging gut bis 2011, 12, dann ist der Ölpreis eingebrochen, er war zwischenzeitlich sehr, sehr hoch. Jetzt liegt er bei $50, $60 pro Barrel, so wird der Ölpreis gemessen. Und in Venezuela hat man immer gesagt, ab $60 pro Barrel kann man einigermaßen regieren. Mittlerweile aber nicht mehr, weil eben Chavez eine sehr erratische Wirtschaftspolitik betrieben hat. Eine Mischung aus Staatsdirigismus, Nationalismus, Sozialismus. Und die Folge ist, dass vor allen Dingen die Mittelschicht, auch Techniker, gut ausgebildete Leute das Land verlassen haben. Man spricht davon, dass es nach Syrien oder vielleicht jetzt schon so viele Menschen wie in Syrien sind, die jetzt vor allen Dingen in anderen lateinamerikanischen Ländern leben, aber zunehmend auch nach Europa drängen. Bei den Asylanträgen im letzten Jahr ist Venezuela schon an dritter Stelle, nach Syrien und Afghanistan. Die gehen natürlich besonders nach Spanien, zum Teil auch Italien, Portugal, weil es sehr viele europäische Auswanderer. Noch bis in die 70er Jahre sind ja Leute aus Europa nach Venezuela ausgewandert, weil es ein so wohlhabendes Land war. Und jetzt findet natürlich die Rückkehrbewegung ein. Mhm. Was hat das für Konsequenzen? Sie haben mich ja gefragt, wie lange kann sich der gewählte Präsident Nicolas Maduro, auch wenn die letzten Wahlen nicht mehr demokratisch einwandfrei waren, wie lange kann er sich halten? Hier muss man immer berücksichtigen, dass es ein Ölland ist. Ja? Und es gibt einen Satz, das beste Geschäft auf der Welt ist eine funktionierende Ölindustrie und das zweitbeste Geschäft auf der Welt ist eine schlecht funktionierende Ölindustrie. Und auch wenn in Venezuela vieles marode ist mittlerweile, die Leute weggegangen sind, gibt es immer noch Einnahmen, beziehungsweise es gibt auch Helfer, neue Helfer, Russland, China, die ihre Interessen dort einbringen und Venezuela zum Teil Geld geben, sodass man sagen kann, wegen der starken Abwanderung auch ist die Opposition geschwächt worden. Es sind einfach keine Leute mehr da, die gegen Maduro demonstrieren wollen. Das ist ja immer ein Phänomen. Ein bisschen erinnert das an unsere Geschichte 1989. Exit oder Voice. Also Voice wäre der Protest und Exit ist, man geht weg. Und in Venezuela sind eben viele gegangen. Und das hat paradoxerweise Maduro gestärkt oder wer auch immer regiert oder zumindest nicht geschwächt. Und dann kommt hinzu, dass viele von denen, die gegangen sind, Gelder rücküberweisen, was die Schweizer Remissen nennen. Ja, diesen Begriff gibt es, glaube ich, in der Bundesrepublik, ist ja nicht so üblich, Remesas auf Spanisch. Und diese Gelder spielen ja mittlerweile schon in Mittelamerika, aber auch in Venezuela eine große Rolle. Also für Maduro, wie aber auch für Assad in Syrien, die haben durchaus ein Interesse, dass die Opposition geht, weil sie haben ja immer noch Einnahmen aus dem Rohstoffprodukt und dadurch können sie ihr Regime stabilisieren. Es ist sehr erstaunlich, weil ja in Venezuela eine paradoxe Situation herrscht. Wir haben einerseits Präsident Maduro und andererseits den Präsidenten der frei gewählten Nationalversammlung. Das ist Guaido, der ist jetzt für ein Jahr verlängert und der wird auch von fast 60 Ländern, unter anderem der Bundesrepublik Deutschland, als Präsident anerkannt. Das hat es noch nie gegeben, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, denn auf ein solches Experiment werden sich wahrscheinlich die westlichen Regierungen nicht mehr einlassen. Sie haben damals natürlich gedacht, das geht schneller, angesichts der massiven Abwanderung aus Venezuela. Deshalb haben auch viele lateinamerikanische Länder den Schulterschluss mit den USA gesucht, was sie ja normalerweise nicht machen, weil in Chile, in Ecuador, in Peru die Anwesenheit von Hunderttausenden von Venezolanern die eigentlich dort bestehende Gastfreundschaft auf eine harte Probe stellt. Also auch in Lateinamerika hat man die Phänomene, die wir ja aus den europäischen Ländern und auch aus der Bundesrepublik kennen, zunehmende Ausländerfeindlichkeit und auch Übergriffe. Das ist ein Novum und deshalb haben die Regierungen auch versucht, eine Lösung für Venezuela zu finden. Allerdings ist nicht zu erkennen, wie das demnächst funktionieren könnte. Also wenn das Militär weiter zu Maduro steht und es sind ja schon etwa 10 oder mehr Minister sind Militärs oder Ex-Militärs, dann wird sich das Regime möglicherweise weiterhalten.
Ja, von wem könnte eine Revolution, in Anführungszeichen, ein Umbruch denn kommen?
Nein, man hat ja alles versucht. Wir haben in Venezuela Demonstrationen von einer Größe gehabt, die fast das Ausmaß erreicht, was man in Chile jetzt im Oktober hatte. Also 1 Million Menschen. Das sind sehr, sehr große Unmutsäußerungen gewesen. Die kamen natürlich zum Teil aus der Mittelschicht und Maduro regiert mit immerhin noch 20-30% der Bevölkerung, die zu ihm stehen. Das sind dann eher die Armutsviertelbewohner, das sind zum Teil die Leute, die in den sogenannten Kollektivos sind, also Kollektive, die zum Teil Waffen haben, die das Regime stützen und die kann er klientelistisch einbinden, also klientelistisch heißt mit Öl, Geldern oder auch den Geldern, die er von seinen Verbündeten, also im Moment Russland, China und auch der Türkei, erhält. Auch der Iran, weil der Iran hat, glaube ich, eine Menge eigener Probleme im Moment.
Nun kommen wir auf das Thema Medien zu sprechen. Wie gestaltet sich denn die Medienlandschaft in den Ländern Südamerikas? Ist sie weitgehend in der Hand der jeweiligen Regierungspartei oder spielen unabhängige Informationskanäle eigentlich auch noch eine relevante Rolle?
Wir müssen immer berücksichtigen, dass Lateinamerika bei den Medienentwicklungen eigentlich so weit ist wie wir. Also das Fernsehen wird etwa zeitgleich mit unserem eingeführt. Das Fernsehen hat eine enorme Verbreitung, ist aber in fast allen Ländern in privater Hand. Daher dann auch lateinamerikanische Beiträge zur Medienwelt, wie die Telenovelas, die Fernsehnovellen, die wir zum Teil von dort übernommen haben. Manche lateinamerikanische Telenovela läuft auch sehr gut in Russland oder im arabischen Raum. Also da gibt es eine ganze Menge Austauschbeziehungen, die wir noch gar nicht so kennen. Das heißt, ein Großteil der Medien, vor allen Dingen der gedruckten Medien, der Zeitungen, sind gegen die links auftretenden oder nationalistisch auftretenden Populisten gewesen. Also da ist ein Konflikt entstanden. Mhm. In Venezuela hat man dann staatliche Sender begründet und zum Beispiel die Papierzuteilung für die Zeitungen sehr begrenzt. Also El Nacional, die wichtigste Tageszeitung Venezuelas, hat jetzt etwa noch 10 Seiten. Ja? Praktisch keine Anzeigen mehr. Ja. Also da gibt es Mittel, das ist aber in den anderen Ländern nicht so unbedingt. Ja? Also das ist nur in Kuba so, teilweise jetzt in Venezuela, teilweise in Nicaragua, also die Länder, die am stärksten, sag mal, in so eine staatssozialistische oder in Kuba ganz eindeutig eine diktatorische Richtung gegangen sind. In anderen gibt es nach wie vor große Tageszeitungen, die allerdings unter den Schwächeerscheinungen leiden, unter denen alle gedruckten Medien sich in der westlichen Welt befinden. Denn Lateinamerika ist ja eine Region, die nach Europa die meisten gewählten Regierungen auf der Welt hat. Das muss man auch immer mit berücksichtigen, nicht? Auch deshalb der Versuch der Bundesregierung und von Außenminister Maas, mit einer Lateinamerika-Karibik-Initiative im vergangenen Sommer die Beziehungen zu intensivieren. Denn wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir wollen die regelbasierte multipolare Ordnung, dann muss man natürlich fragen, ja, mit wem wollt ihr die denn eigentlich durchführen? Ja? Und da bieten sich eigentlich die lateinamerikanischen Länder an. Die sind auch gerne gekommen zu dieser Tagung. Ich konnte daran auch teilnehmen in Berlin. Allerdings jetzt, wenn sie in eine Krise geraten, was zumindest in Chile der Fall gewesen ist, teilweise auch möglicherweise in Kolumbien, dann fragt man sich natürlich ja, wie stark sind diese Länder denn eigentlich? Können die noch eine eigene Außenpolitik betreiben? Ja? Also da sehen wir, wie sich innenpolitische und außenpolitische Fragen miteinander verbinden. Ja, ich bin ein bisschen abgekommen von den Medien. Ganz wichtig in Lateinamerika ist WLAN, WhatsApp. Viel wichtiger noch als bei uns. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Das hat auch viele Vorteile und macht natürlich den Regimen zu schaffen. Denn die Demonstrationen, die wir im letzten Herbst, also 2019, ab Oktober gesehen haben, sind ja alle ohne eine klare politische Führung durchgeführt worden, sondern meist per WLAN, per WhatsApp, Verabredungen. Manchmal hat man geguckt, wie haben die Leute in Hongkong das gemacht, das war ja auch ein großes Ereignis, wie haben es die Leute in Katalonien gemacht, nach dem Urteilsspruch. Ja, da gab es ja tagelange Proteste, wobei die Polizei sich sehr stark zurückgehalten hat. Man hat ihr das teilweise vorgeworfen, aber vielleicht war das eine ganz kluge Strategie, denn im Unterschied zu Lateinamerika sind keine Menschen zu Tode gekommen in Katalonien, während in Chile über 20 Menschen zum Teil von den Sicherheitskräften erschossen wurden, in Ecuador, Bolivien auch, in Bolivien um die 40, zum Teil auch Konfrontationen zwischen den verschiedenen Gruppen. Also es ist nicht nur Regierung gegen Demonstranten, sondern teilweise auch in Bolivien auch unterschiedliche Gruppen aus der Zivilgesellschaft, die da gegeneinander vorgehen. Und das hatte man nicht erwartet, denn immer noch haben wir die längste formal demokratische Phase in der lateinamerikanischen Geschichte. Mhm. Und die Medienvielfalt spielt da durchaus auch eine Rolle.
Ja, eine letzte Frage noch. Welche Rolle spielt Südamerika eigentlich in der Außenpolitik von Russland, China oder den USA? Spielt es überhaupt eine Rolle?
Naja, in den USA weiß man ja nicht so richtig, welche Rolle die in der Welt eigentlich noch einnehmen wollen. Ne? Präsident Trump hat ja gesagt, er zieht sich zurück. Er tut es de facto nicht. Es hat noch nie so viele auch US-Truppen. Wir haben gerade ein Manöver. Ja. Auch in der Region, wo ich lebe, in Mecklenburg-Vorpommern, also in den baltischen Raum hinein. Also er hat es bisher nicht wahrgemacht, aber er wird es sicherlich wahrmachen. Also die USA ergreifen zunehmend protektionistische Maßnahmen. Das heißt, sie werden sich stärker auf sich besinnen, beziehungsweise auf den pazifischen Raum. Eine Lateinamerika-Politik als solche ist kaum noch zu erkennen. Trump fährt auch kaum nach Lateinamerika. Der chinesische Präsident oder Premier ist in den letzten 10 Jahren viel häufiger in Lateinamerika gewesen als die Präsidenten Obama und Präsident Bush. Die USA werden eigentlich nur dann aktiv, wenn sogenannte Intermestic Policies auftauchen. Also die Verbindung von Innenpolitik und Außenpolitik. Und Innenpolitik heißt natürlich, die Millionen Mexikaner oder Latinos aus Mittelamerika, die schon in den USA leben. Und sie haben ja seit einigen Jahren die Afroamerikaner als größte Gruppe überholt. Also eigentlich hätte der erste nicht White Anglo-Saxon Protestant President nicht Obama sein müssen, sondern Herr Martinez oder Frau Suarez. War aber nicht so. Also eigentlich müsste der nächste Mal ein Latino Präsident in den USA werden, sieht aber nicht unbedingt so aus. Also das ist, sind eher Intermestic-Fragen, siehe auch die Diskussion um die Mauer zu Mexiko oder den Grenzzaun. Wobei auch hier muss man sagen, dieser Zaun begann unter Bill Clinton. Also es ist nicht nur der böse Trump, den ich hier nicht verteidigen möchte, aber das ist ein Thema auch von anderen Administrationen gewesen. Die USA haben sich zurückgezogen. Das hat vor allen Dingen auch mit 9/11 zu tun, also mit dem 11. September 2001, der Angriff auf die Twin Towers. Daraufhin beginnt Bush diesen War Against Terrorism. Ja? Mhm. Und Lateinamerika scheint keine Rolle zu spielen. Also die USA haben Lateinamerika vernachlässigt. Eine Folge war möglicherweise dann Venezuela. Und in das Vakuum sind ein wenig auch, ja, aus unterschiedlichen Gründen Russland und China hineingestoßen. Mhm. Russland eher, um eine scheinbare Großmachtrolle zu spielen, denn wirtschaftlich ist Russland nicht bedeutend. Also manche sagen, Spanien ist von der Ökonomie fast genauso wichtig wie Russland, aber es hat natürlich eine weltweit agierende Streitkräfte. Mhm. Und China sucht wirtschaftliche Kontakte und ist mittlerweile in Brasilien, Chile und Mexiko, teilweise schon in Mexiko noch nicht, aber in Brasilien und Chile der wichtigste Handelspartner. Also China will keinen offenen politischen Konflikt in Lateinamerika mit den USA, will die Märkte erobern, und Russland will symbolische Erfolge. Deshalb macht man Manöver zusammen mit Venezuela. Deshalb verkauft man auch venezolanische Waffen, hat angekündigt, dort eine Maschinengewehrfabrik zu eröffnen, die aber bisher, glaube ich, noch nicht funktioniert. Also das sind mehr Symbolhandlungen bei den Russen, zeigen aber, dass man versucht, die USA in ihrem Hinterhof, in Anführungszeichen, zu ärgern, ja, und weiter die Karte zu spielen, die im Kalten Krieg eben Kuba eingenommen hat. Mhm.
Jetzt den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich noch gerne weiter mit dem Thema oder dem Themenkomplex Südamerika generell beschäftigen möchten, haben Sie da noch vielleicht einen Lese- oder Literaturtipp?
Naja, also Ich schreibe selber auch dazu. Ich hoffe, im Herbst ein Buch zu veröffentlichen, was sich mit Geschichte und Gegenwart Lateinamerikas beschäftigt. Aber es gibt jetzt schon eine Einführung von 2013. Wer Englisch liest, dem kann ich empfehlen, das Buch von Michael Wright, Forgotten Continent, aber die Ausgabe von 2017. Michael Wright ist der Korrespondent vom Economist in Lateinamerika. Aber er ist nicht nur Ökonom, sondern er ist auch ein sehr guter Beobachter und sehr emphatischer Beobachter Lateinamerikas. Das ist auch wichtig. Um Lateinamerika zu verstehen, muss man es auch ein wenig mögen. Und bei Michael Wright ist das sicherlich der Fall. Die Bundeszentrale hat auch ein, zwei Publikationen, die sind ein bisschen veraltet, aber Lateinamerika verstehen ist, glaube ich, von 2010. Mhm. Auch das ist ganz ordentlich. Ja. Mhm.
Vielen Dank, Professor Wertz, für die Beantwortung meiner Fragen.
Ich danke.
Und auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge des Ideenfänger-Podcasts. Auf Wiederhören.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union-Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de